Ich habe dort die Beginne gerade von Voice AI miterlebt. Damals war das auch ultra wackelig. In dieser Klarheit bin ich dann hergekommen und habe gemeint, okay, dann bauen wir jetzt den Spaß da. Und das waren die Grundsteine für Phonio. Die KI kann während des Gesprächs je nach Thema Rufweiterleitungen durchführen. Die KI kann auf Kalender zugreifen, um Termine zu vereinbaren oder Verfügbarkeiten durchzugeben. Sie kann während des Telefonats Websites abrufen, um von dort sich Infos live rausziehen. Und das ist unser mächtigstes Feature, die KI kann auch API-Requests während dem Call durchführen. Und das heißt übersetzt für alle Nicht-Techies, dass die KI während des Gesprächs auf ein CRM, auf ein ERP-System zugreifen kann, auf Datenbanken, und das macht echt Spaß. Also es ist tatsächlich im Immobilienbereich ein super großer Use Case. Du trägst dich irgendwo ein, die KI ruft sofort an und qualifiziert dich und macht mit dir einen Termin aus. Und die Kunst ist, dass das Ganze in einer Sekunde passiert. Das ist die wichtigste KPI im Bereich Telefon-KI. Latenz ist alles, damit steht's und fällt's. Das bauen wir auch gerade eben ganz stark im Hintergrund, dass wir quasi die ganze Zeit kalkulieren, wird der Anrufer weiterreden oder nicht. Wir haben im Moment eine durchschnittliche Akzeptanzquote von 72% bei Telefonaten, quasi quer durch alle Anrufe hindurch. Es ist sehr schwer, wenn man kein eigenes Modell hat, dass die KI lernt. Ergo, deine Daten bleiben immer bei dir. Das garantieren wir dir auch. Dass ich ganz protective drauf schaue, wie mein Konzept ist beim Onboarding oder im Sales-Prozess und deswegen nicht KI verwende, das finde ich nicht smart, weil so besonders kann der Prozess gar nicht sein, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Shift wird eigentlich immer mehr in das Zwischenmenschliche gehen und dass die menschlichen Beziehungen viel wichtiger sind und alles, was hochrepetitiv ist, heute schon, egal wie gut dieser Prozess ist und wie besonders das Konzept ist, das würde ich abschreiben und akzeptieren, dass das nicht mehr dein USP sein wird.
Herzlich willkommen zu ImmoKaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein. Einen wunderschönen guten Tag aus dem wie immer sonnigen Köln. Also bei Podcast scheint fast immer die Sonne. Auch heute ist das der Fall. Ich bin hier über die Podcast-Plattform Riverside verbunden mit Daniel Keinrath, dem Gründer des KI-Telefonsoftwareanbieters Phonio.ai. Und was ist und was macht Phonio? Hören wir gleich auch mal live rein. Aber Phonio ist ein deutschsprachiger KI-Telefonassistent für kleine und mittelständische Unternehmen in der Dachregion. Und das Ganze kann man natürlich 24/7 nutzen, Termine vereinbaren, Anrufbeantworter, First-Level-Support. Wir werden es gleich von Daniel selber hören. Und bevor wir reinstarten, würde ich sagen, spiele ich einmal das ab, was ich heute Morgen vor circa 2 Stunden aufgenommen habe. Und ich sag mal, Mats ab!
Mein Name ist Emma, ich bin die digitale Assistentin von Profido Immobilienvermittlung. Sie haben gerade auf unserer Website eine Bewertung für Ihre Immobilie angefragt. Vielen Dank dafür. Darf ich Ihnen hierzu ein paar Fragen stellen?
Ja, das ist ja toll, dass ihr euch so schnell meldet. Stellt mir gerne ein paar Fragen dazu.
Vielen Dank. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass unser Gespräch aufgezeichnet wird, da ich eine KI bin und so Ihr Anliegen korrekt weitergeleitet werden kann. Ist das für Sie in Ordnung?
Oh, muss das wirklich sein?
Ja, das ist notwendig, da ich als KI arbeite und die Aufzeichnung hilft, Ihr Anliegen richtig zu bearbeiten. Wenn Sie das nicht wünschen, kann ich das Gespräch auch beenden. Wie möchten Sie vorgehen?
Wäre es denn auch möglich, mit einem echten Menschen zu sprechen oder ist gerade niemand verfügbar?
Ich kann Sie gern direkt mit einer Kollegin oder einem Kollegen verbinden, wenn Sie jetzt schon Rückfragen haben. Darf ich prüfen, ob jemand für Sie erreichbar ist?
Ah, wir können auch direkt weiter miteinander sprechen.
Prima. Dann würde ich gern kurz mit Ihnen abstimmen, ob Ihre Angaben korrekt sind. Es geht um die Immobilie in Köln in der Uhlandstraße 6, richtig?
Das ist korrekt.
Vielen Dank. Darf ich fragen, was der Grund für Ihre Verkaufsüberlegung ist? Manche Kunden ziehen um, andere möchten einfach den aktuellen Wert wissen. Wie ist das bei Ihnen?
Das stimmt, ja. Bei uns ist der Grund leider ein trauriger. Und zwar sind meine Eltern leider verstorben. Und ja, ich bin zusammen mit meinen Brüdern jetzt beauftragt, die Immobilie zu verkaufen.
Das tut mir sehr leid. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. Wenn Sie möchten, können wir gern darüber sprechen, wie wir Sie bestmöglich unterstützen können. Haben Sie schon einen konkreten Verkaufszeitpunkt im Blick?
Ja, das muss jetzt tatsächlich relativ schnell gehen. Wir haben auch schon alle Unterlagen zusammen. Wären Sie denn auch kurzfristig da verfügbar und könnten unterstützen?
Ich habe Sie gut verstanden. Je nachdem, wann Sie verkaufen möchten, können wir den besten Zeitpunkt für die Vermarktung gemeinsam planen. Sehr gern bieten wir Ihnen auch ein persönliches Gespräch mit unserer Expertin Renate Köhler an, die mit über 30 Jahren Erfahrung in Köln Sie vor Ort unterstützt. Hätten Sie Interesse an einem solchen Beratungstermin?
Oh, das ist ein toller Vorschlag. Gerne.
Wann würde es Ihnen zeitlich passen? Eher unter der Woche oder am Wochenende?
Ja, unter der Woche ist bei uns immer voll, am liebsten am Wochenende.
Einen Moment bitte. Ich prüfe die Verfügbarkeit für einen Termin am Wochenende. Am kommenden Samstag und Sonntag haben wir Termine verfügbar. Möchten Sie lieber vormittags oder nachmittags?
Am Samstagvormittag, so nach dem Sport und Frühstück, so zwischen 10 und 11, das wäre toll.
Ich habe einen Termin am Samstagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr für Sie vorgemerkt. Darf ich noch Ihre E-Mail-Adresse aufnehmen, damit unsere Expertin Ihnen die Terminbestätigung zusenden kann?
Ja, das ist rk wie Robert Kaiser @profido-consulting.de.
Einen Moment bitte. Vielen Dank, ich habe Ihre E-Mail-Adresse aufgenommen. Unsere Expertin Frau Köhler freut sich auf das Gespräch mit Ihnen am Samstagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr. Möchten Sie sonst noch etwas wissen oder kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein?
Das wäre schon. Dankeschön.
Dann beende ich jetzt das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, Daniel, das war jetzt mein eingerichteter Telefonassistent. Ich habe tatsächlich so circa eine Stunde, würde ich sagen, habe ich den konfiguriert mit Prompts. Würde ich gleich mal mit dir drüber sprechen. Also, es geht um Telefon-KI. Wo liegen Chancen, wo liegen Risiken? Was bietet Fonio? Was ist Fonio überhaupt? Herzlich willkommen im Immo-Kaiser-Podcast, lieber Daniel.
Hi Robert, ich freue mich riesig über die Einladung. Schön, dass wir es geschafft haben. Ich würde sagen, Fonio in einem Satz ist, wir machen, dass KI Anrufe übernimmt, wie ein Mensch.
Und das Ergebnis haben wir eben gesehen, sprechen wir gleich noch drüber. Bevor wir in den Podcast reinstarten, haben wir immer so eine kleine Warm-up-Runde, die besteht aus drei Fragen. Und die erste Frage ist, wo du außerhalb deiner eigenen vier Wände eigentlich deinen Akku auflädst?
Ich beantworte so, wie es normalerweise wäre. Wie leider gerade eben schaffe ich das Aufladen nicht so sehr. Ich lebe quasi gerade eben bei uns im Büro, aber ich genieße es auch irrsinnig. Also ist es gerade eben für mich so ein bisschen eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, weil wir irrsinniges Timing-Glück hatten mit der Gründung von Fonio. Aber zur Frage, im Normalfall würde ich meine Akkus aufladen bei Pedal-Tennis, Kochen und CrossFit. Richtige Startup-Aktivitäten, genau.
Sehr gut, richtige Power-Aktivitäten, ja. Pedal-Tennis habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, aber habe ich auch auf der Bucketlist, will ich unbedingt machen und wird mir sicherlich auch große Freude machen. Ja, aber ansonsten scheinst du ja das Elon Musk-Leben, Startup-Leben gerade zu haben, wenn du in der Firma übernachtest. Hast du denn auch selber Immobilien oder ist alles in deinem Startup Fonio investiert?
Es ist tatsächlich für mich gerade immer ein aktuelles Thema. Ich hatte vor 2 Jahren wollten wir eigentlich das Thema angehen mit 2 befreundeten Unternehmern, dass wir so eine kleine Fix-and-Flip-Firma gründen. Haben die dann tatsächlich auch gegründet, aber ziemliches Pech gehabt vom Timing, weil wir haben auch sofort gemerkt, halt, der Markt ist gerade eben tot, das macht gerade eben keinen Sinn. Ich muss gestehen, ich habe persönlich nicht viel Ahnung von Immobilien. Die beiden Freunde, das war einmal ein Makler selber, also mit Zugang auch zu vielen guten Objekten, und der andere hat einige Küchenstudios besessen, ergo guten Zugang zu Handwerkern, also genau das, was man eigentlich für Fix and Flip benötigt. Anyway, wir haben uns jetzt entschlossen, das dann doch gut sein zu lassen, weil vor allem jetzt, also vor allem ich kann jetzt nicht mehr irgendetwas anderes nebenbei machen. Schaum, das Einzige, was ich mir jetzt anschaue, weil das nicht so viel Aufwand ist, ist tatsächlich Mietwohnungen zu kaufen und zu halten, genau, als Anlage. Das ist gerade eben ein Thema, das bei mir tagesaktuell am Tisch liegt und ich nehme an, dass ich das Jahr 2 Anlagewohnungen kaufen werde. Genau.
Gut, du hast ja auch schon einen Exit hinter dir, ja? Du hast ja eine Unternehmensgründung schon hinter dir. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Auf einer Baustelle, kannst du da selber Hand anlegen?
Nein, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage ja. Nein, kann ich nicht. Also ja, der Theorie nach, aber der Praxis nach nicht. Das wäre unpraktisch für alle Beteiligten.
Dann du kannst ja auch das Bier reichen, das ist ja auch schon mal hilfreich auf der Baustelle.
Irgendwer muss sich auch um Bier und Pizza kümmern, so ist es.
Daniel, stell dich doch mal bitte selber vor, was sollten die Immo-Kaiser-Podcast-Hörer über dich wissen?
Für mich war schon immer klar, dass ich Unternehmer sein wollte, seitdem ich 15 bin. Ich habe immer neben der Schule an Projekten gebaut, Sommerferien gab es für mich eigentlich nicht. Rückblickend waren diese Unternehmen, die ich damals starten wollte, alle recht schlechte Ideen, aber es war trotzdem der Grundstein für das, was heute da ist. Mit 18 war für mich dann die Entscheidung klar, so, und jetzt muss die Selbstständigkeit funktionieren. Ich habe zwar auch ein Studium gestartet, aber das war für mich mehr Plan D als A. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was kann ich denn eigentlich mit 18? Und das war damals Feiern und Computerspielen. Und habe mich dann dazu entschlossen, erste eigene Events zu veranstalten in Wien, am Anfang kleine Clubs. Die ersten 6 Monate haben absolut miserabel funktioniert, aber ich bin dran geblieben. Ich war ja noch extrem grün hinter den Ohren, von ganz vielen Clubbesitzern verarscht und habe viel Geld verloren. War aber trotzdem irgendwie eine coole Zeit und ich habe auch gemerkt, das bin ich, das gefällt mir. Bin da dran geblieben. Und nach so 6 Monaten ist uns dann der Knopf aufgegangen. Und wir sind dann zu einer der größeren so Eventagenturen für Konzerte und Clubbings in Österreich geworden. Die Company gibt es heute auch noch immer. Wir machen also, und bei unserem Peak haben wir so 300 Events im Jahr gemacht, was recht viel war. Jetzt ist es wieder weniger, jetzt sind wir so circa bei 100 und Tendenz ist gerade eben auch ein bisschen sinkend auf der Firma. War aber irrsinnig cool. Für mich war dann allerdings klar, nach 2 Jahren super operativ drinnen sein, ich mag was Skalierbares bauen. Weil ich hatte immer diesen Hunger in mir. Hab dann GetNano gegründet. Das war mein erstes Software-Startup. Und im Kern ganz reduziert gesagt, haben wir eine Plattform gebaut, wo wir sehr, sehr viele Kreative mit sehr, sehr vielen Unternehmen verbunden haben, die über Algorithmen quasi Matchmaking betrieben haben. Und diese Kreative haben dann Werbevideos erstellt für zum Beispiel Social Media Ads. Und das Ganze war unter dem, das wird jetzt nicht jedem was sagen, aber unter der Nische User-Generated Content waren wir so die relevanteren Plattformen dafür. Haben das aufgebaut und Anfang letzten Jahres dann verkauft. Und dann war für mich eigentlich klar, ich mag weitermachen sofort. Und es war jetzt auch kein riesen Exit, es ist schon was übrig geblieben, aber es war für mich klar, ich mag weitermachen. Und bin dann in die USA gegangen. Weil für mich auch bewusst, ich habe ganz viele Dinge bei Nano gelernt. Ich wusste auch, was ich bei meiner nächsten Firma anders mache. Ich hatte ganz viel Klarheit im Kopf. Und dann war die Entscheidung, ich gehe in die USA und baue dort jetzt mal eine richtige Firma. Und dann bin ich in die USA gegangen und habe mir mal San Francisco und New York aus nicht einer Touri-Sicht angeschaut, sondern wirklich aus, okay, ich baue hier eine Firma-Sicht. Und habe mir da auch bewusst dort Zeit genommen. Und habe dann aber nach einiger Zeit für mich gemerkt, auf einer persönlichen Ebene ist das nichts für mich. Ich arbeite zwar irrsinnig viel, also hat einen enormen Stellenwert in meinem Leben, aber außerhalb der Arbeit ist mir so etwas wie soziale Sicherheit oder dass es einfach schön ist draußen auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel in San Francisco absolut fürchterlich. Also San Francisco ist für mich so ein bisschen so eine Failed City, wo du halt dann Superreiche neben Obdachlosen hast und du kannst nicht mal dein Auto irgendwo in Ruhe parken mit irgendwelchen Wertsachen drinnen, weil sonst wird der sofort eingebrochen etc. Ist natürlich überspitzt dargestellt, aber ich fand es ziemlich extrem. Bin dann mit Klarheit zurückgekommen nach Europa, dass ich nicht in den USA meine nächste Company bauen will, sondern aus Europa raus. Und das zweite Wichtige ist, ich habe dort die Beginne gerade von Voice AI miterlebt. Und damals war das noch ultra wackelig. In dieser Klarheit bin ich dann hergekommen und habe gemeint, okay, dann bauen wir jetzt den Spaß da. Und das waren die Grundsteine für Fonio. Und wir haben dann quasi Anfang letzten Jahres, das war so ein fließender Übergang aus Nano und Fonio, dann eben begonnen, dran zu arbeiten. Sind im September an den Markt gegangen, letzten Jahres. Also vor jetzt, was sind das, 10 Monate, 11 Monate. Und seitdem war es nur ein wilder Ritt. Wir haben damit gerechnet, dass wir so eine kleine Beta-Phase machen mit Designpartnern, die dann kostenlos unser Produkt testen. Dem war nicht so. Das Feedback war so, ja gut, das Produkt ist zwar schon noch ziemlich wackelig, aber ist eigentlich schon cool, wir würden dafür auch zahlen. Und dann sind wir eigentlich seit letzten September, wir haben von Anfang an recht gute Umsätze gemacht, sind month over month, unser schlechtestes Monat war bis dato um die 35% Wachstum, unser bestes war vor 2 Monaten mit 92% Wachstum month over month, sind jetzt bei guten 6-stelligen Monatsumsätzen im Monat, macht gerade Spaß, ja, und ich freue mich auf, was kommt.
Hört sich so an, als sollte man da weitermachen und dranbleiben. Du hast jetzt von wir gesprochen, du hast den Gründer von Get Nano, ihr seid quasi ein Tandem und habt das wieder neu gestartet oder wie muss ich das verstehen, dass wir?
Nein, ich bin so mit dem Claudio, mein Mitgründer bei Get Nano, noch immer sehr, sehr gut. Der macht jetzt auch wieder eine eigene Firma. Fonio habe ich mit Matthias Gruber gemeinsam gegründet. Den Matthias kenne ich über Sigma Squared, das ist so eine Unternehmervereinigung für Unternehmer unter 26, ist eine coole Truppe. Und ich liebe Matthias Heiß. Also ich kenne Matthias jetzt schon länger und du kannst dir Matthias so vorstellen, Matthias lebt in Purgstall, das ist so in einer ländlichen Gegend von Österreich, mit jetzt Ende 20 im so Kinderzimmer von seinen Eltern noch, hat aber aus diesem Kinderzimmer, seitdem er 14 ist, Software gebaut und sogar schon mit 14 die erste Firma gebaut. Das war damals natürlich noch nicht super seriös, aber hat schon relevante Umsätze damit gemacht. Und hat dann nach 2 Companies auch eine längere Rolle in einem Scale-Up gehabt als CPO mit damals dann 23 hat er begonnen, hat dort über 120 Leute geleitet, hat so wilde Titel wie zweitbester Webdeveloper Europas und das alles aus dem Kinderzimmer. Und ich kenne niemanden, der... Also Matthias ist ein irrsinnig lustiger, aber auch sehr humble Mensch, aber er ist so, so intelligent und eine Koryphäe in seinem Bereich. Und ich hätte das ehrlich gesagt mit niemand anderen gründen können, weil ich kann gut verkaufen, ich kann gut skalieren, aber der Matthias ist derjenige, der das Produkt auf so ein tolles Niveau gehoben hat und mittlerweile sind wir natürlich auch schon mehr Leute. Ja, genau.
So, und so wie sich das jetzt anhört, macht ihr das alles noch sozusagen aus dem eigenen Saft, ohne externes Kapital? Stimmt der Eindruck?
Ja.
Dass ihr sozusagen als Bootstrapper unterwegs seid, ja?
Genau, also Matthias und ich haben schon ein bisschen eigenes Geld in die Firma reingelegt, aber das Gute ist, wir brauchten ehrlich gesagt nicht so viel. Also unser Ansatz war, dass wir mit kalkuliertem Risiko arbeiten. Also wir waren immer sehr, sehr aggressiv im Wachstum bis heute, weil wir selber gewusst haben, wir können nicht insolvent gehen, weil wenn wir ins Minus gehen, zahlen wir es aus eigener Tasche. So, das war unser Ansatz. Und das Schöne ist, bis heute, knock on wood, war das noch nicht der Fall. Und wir sind noch immer am Bootstrappen, lassen uns aber auch offen, ob wir nicht eventuell doch raisen wollen, weil wir gerade eben sind wir Marktführer im Dachraum. Wir haben jetzt 1200 Kunden. Das macht auch richtig Spaß. Aber gleichzeitig ist es ein No-Brainer, dass KI Anrufe übernehmen wird, im ganz großen Stil über die nächsten Jahre. Und meiner Meinung nach, ich glaube, dass dieser Markt ein absolutes Blutbad wird aus Konkurrenten. Und da könnte es schon sinnvoll sein, sich auch ein bisschen ein Cash-Polster anzuhäufen im Hintergrund. Aber es ist ein Thema, das gerade eben aktuell bei unserem Tisch liegt und wir haben da noch keine Entscheidung getroffen.
Ja, also spannend, ne? Also das nächste Blutbad nach dem Lieferdienste-Blutbad, was hier in Europa stattgefunden hat, ja, ist dann Telefon-KI. Wir haben ja eingangs einiges gehört aus meinem Testszenario, was ich jetzt tatsächlich in circa einer Stunde konfiguriert habe. Also steht gar nicht so ein Riesenaufwand für mich im Prompten dahinter. Kannst du uns mal mitnehmen, was haben wir da jetzt gehört?
Wir haben eine Plattform gebaut, über die Unternehmen sich selbstständig ihren eigenen KI-Telefonassistenten zusammenstellen können. Das passiert auf mehreren Ebenen. Im ersten Schritt wählt man mal die Stimme, Also Robert hat jetzt in dem Fall eine Stimme gewählt, die eine weibliche deutsche Stimme war. Wir haben auch österreichische oder Schweizer Stimmen. Wir haben auch Multilinguale, die dann während des Gesprächs die Sprache wechseln können. Dann legt man im Prompt, das ist ein sehr großes Feld, wie man es von ChatGPT gewöhnt ist, nur dass es ein bisschen mehr Volumen hat, im Fließtext das Verhalten der KI fest. Das kann man sich vorstellen wie so einen schriftlichen Wahrscheinlichkeitsbaum. Das sind Wenn-Dann-Sätze. Wenn der Anrufer das sagt, dann macht das, dann erfragt das und so weiter und so fort. Und dann kann man auch noch PDFs hochladen, auf die die KI zugreifen kann und so eine Wissensdatenbank hinterlegen. Und was man mit diesem ersten Schritt macht, ist, man baut sich quasi sein unternehmenseigenes Siri. Und damit dieses Siri auch dann praktisch mit der Außenwelt kommunizieren kann, verknüpft man es mit einer Telefonnummer. Die kann man in unserer Plattform auf einen Klick erwerben, da wäre ein riesen Kontingent im Hintergrund. Unter dieser Telefonnummer hebt die KI immer ab und kann bis zu 20 Anrufe gleichzeitig führen. Das heißt, was dann die meisten unserer Kunden machen ist, die stellen quasi von ihrer Hauptnummer einfach eine Rufweiterleitung auf ihre Siri her und das merkt der Anrufer dann gar nicht, dass er da weitergeleitet wird. Und die KI hebt, wie gesagt, immer ab. Also die Implementierung ist dann super einfach in einer Telefonanlage oder auch bei Smartphones geht es genauso. Per Rufweiterleitung. So, das ist der Step One. Jetzt haben wir quasi mal ein Siri, das individuell ist und das quatscht und das Infos hat. Das wäre aber langweilig. Deswegen geben wir dem Ganzen jetzt auch noch Fähigkeiten. Das heißt, die KI kann während des Gesprächs je nach Thema Rufweiterleitungen durchführen. Die KI kann auf Kalender zugreifen, um Termine zu vereinbaren oder Verfügbarkeiten durchzugeben. Sie kann während des Telefonats Websites abrufen, um von dort sich Infos live rauszuziehen. Super spannend, um zum Beispiel, wenn man das direkt mit größeren Portalen verknüpft im Immobereich zu sehen, was denn aktuell gerade eben verfügbar ist und was nicht. Weil dann kann der Kunde nur die Website pflegen und die KI greift einfach immer drauf zu und kann dann sagen, was noch da ist und was nicht. Und das ist unser mächtigstes Feature, die KI kann auch API-Requests während dem Call durchführen. Und das heißt übersetzt für alle Nicht-Techies, dass die KI während des Gesprächs auf ein CRM, auf ein ERP-System zugreifen kann, auf Datenbanken. Und das führt dazu, dass die KI zum Beispiel einen Bestellstatus durchgeben kann. Sie kann sogar eine Zahlung durchführen. Sie kann eine Rechnungsinfo durchgeben. Und das macht echt Spaß. Und dann der letzte Schritt ist, dass die KI jeden Anruf automatisch transkribiert. Dieses Transkript sieht man einerseits bei uns in der Plattform, aber die meisten Kunden lassen sich das dann per E-Mail schicken oder können auch wieder per API-Request das direkt in ein CRM-ERP übertragen. Und so funktioniert quasi Fonio im Groben mit diesen drei Schritten. Genau.
Ja, und das ist, wie gesagt, tatsächlich auch sehr einfach für Nicht-Techies. Ich bin auch kein Techniker, das dann auch zu konfigurieren. Ich habe mir das tatsächlich auch so eingestellt, dass ich dann sowohl das Transkript per E-Mail zugesendet bekomme, der eingehenden Anrufe, als auch das WAF-File, also das komplette Telefonat dann einmal noch zum Nachhören, wie auf dem Anrufbeantworter ja dann auch nochmal zugesendet bekomme. Wir haben jetzt eingangs bei dem Testszenario, was ich hatte, auch gesehen oder gehört, dass es eben auch einen Kalenderzugriff eingebaut habe, um hier auch die Terminverfügbarkeit zu überprüfen und dann auch Terminbuchungen tatsächlich durchzuführen. Ja, also das ist eine vorkonfigurierte Anbindung letztendlich von euch. Ich würde mal sagen, so ein Meta-Kalender-Konfigurator, ja, dass ich alle möglichen unterschiedlichen Kalenderformate und Anbieter über eine Schnittstelle andocken kann. Richtig?
Genau so ist es. Also unser Ziel war einfach, es möglichst einfach zu machen. Man kann hier einen Google-Kalender, einen Outlook, einen iCloud damit synchronisieren und es funktioniert. Setup-Aufwand ist so 2,5 Minuten.
Ja, und ich habe mir tatsächlich sowohl einen Anrufbeantworter konfiguriert, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, das, was wir jetzt eben gehört haben, war sozusagen der Outbound-Agent, um eingehende Wertfinder-Leads, die bei mir ins CRM reingekommen sind, die nochmal telefonisch zu qualifizieren und Einwertungstermine zu vereinbaren mit meinen Immobilienmaklern, die ich jetzt fingiert habe. Ja. Lass uns mal sprechen, was sind die Möglichkeiten? Also was geht schon, was geht noch nicht? Wie sind da eure Erfahrungen jetzt mit über 1000 Kunden? Was berichten die?
Okay, mal ganz grundsätzlich, ich meine, ich muss es jetzt sagen als Gründer, man kann mit Fonio mittlerweile alles umsetzen. Also dieser Kern sind am Ende des Tages die API-Requests in die eigenen Systeme rein. Das Prompt ist lang genug, man kann genügend PDFs hochladen, dass die KI viele Infos hat, aber im Kern sind es die API-Requests, die KI dann wie ein Menschen agieren lassen. Weil wenn sie dann Dinge nachschauen kann etc., dann wird es richtig spannend. So, und das ist aber auch so ein bisschen der Knackpunkt. Also die KI kann eigentlich mittlerweile wie ein vollwertiger Mitarbeiter agieren. Aber damit das funktioniert, ist noch recht viel technischer Aufwand notwendig in eigenen Systemen, muss ich auch so sagen. Und das ist die Frage, das merken wir bei ganz vielen Kunden gerade eben, dass sich da viele Unternehmen erstmal rantasten. Was absolut nachvollziehbar ist, ich würde das ehrlich gesagt als Firma auch nicht anders machen, ist, es gibt ganz wenige Firmen, die von 0 auf 100 gehen. Das heißt, die sagen, ja, wir wollen jetzt eine ganz tiefe Integration mit Fonio haben, sondern die meisten starten dann, wie du auch gesagt hast, mal mit einem intelligenten Anrufsbeantworterfall, mit einem Sekretariat, wo die KI das Anliegen aufnimmt, dann die richtige Person weiterleitet. Das nutzen zum Beispiel Hausverwaltungen sehr, sehr gerne. Und dann, wenn das Ganze mal besser funktioniert, dann werden so First-Level-Support-Cases angegangen. Also, dass die KI dann wirklich tief inhaltlich Feedback gibt. Und wenn man einmal dieses Projekt dann startet, dann ist das eigentlich nach oben hin offen. Das ist nämlich auch das, wo ich die Reise in den nächsten Jahren so hingehen sehe. Am allerwichtigsten ist ja, dass die KI Daten hat. Und diese Daten müssen irgendwie in das System reinkommen. Und am Ende des Tages ist das sehr, sehr viel Aufwand, dass man sämtliche Sonderfälle, die ein Anrufer so haben könnte, in ein System reinkriegt, dass die KI richtig antwortet. Und das ist definitiv gerade eben noch eine Herausforderung, weil das einfach sehr, sehr viel manueller Aufwand ist.
Also du musst quasi einmal wie im Labor oder mit einem kleinen Produkt, musst du klein starten und dann mit den Erfahrungen, die du machst, das immer weiter rundschleifen, ne? Dass du dann noch dieses oder jenes Szenario dazu packst, weil du halt im Live-Betrieb dann siehst, dass die KI dann vielleicht da hier ausbüchst oder da keine passende Antwort liefert. Also ständiges Optimieren. So muss ich mir das vorstellen. Und dann, wenn ich den Schritt dann gemacht habe, dass der Anrufbeantworter sehr gut funktioniert, dann nehme ich mir das nächste Thema. Und jetzt vielleicht nicht mit dem Komplexesten zu beginnen, ich mache jetzt Cold Calling, ja, Outbound, sondern erstmal Inbound Calls vernünftig, qualitativ hochwertig abfackeln und dann langsam, wie ich es jetzt dann auch gemacht habe, an die warmen Leads dann irgendwann mal rangehen, die dann auch eine hohe Bereitschaft haben, sich mit einer KI dann eben auch zu unterhalten.
Ganz genau, ja.
Du hast jetzt eben Hausverwaltungen schon angesprochen. Was sind so eure Referenzkunden jetzt aus der Immobilienbranche neben Hausverwaltung und was berichten die aus der Praxis?
Also im Immobilienbereich sind es hauptsächlich Hausverwaltungen und Makler, die uns nutzen. Und aus der Praxis ist es so, dass die meisten Hausverwaltungen nutzen uns als erweitertes Sekretariat, weil Hausverwaltungen kriegen in der Regel, vor allem wenn es für Mieter ist, sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Anrufe. Und ganz viele dieser Anrufe sind aber simple Fragen. Und dafür eignet sich die KI halt großartig. Das heißt, das erweiterte Sekretariat bedeutet übersetzt Folgendes. Ein Anrufer kommt rein, die KI hebt ab, fragt, wie sie helfen kann. Der Anrufer sagt sein Anliegen. Dann sind Themen definiert, bei der die KI weiterleitet während der Öffnungszeiten. Und dann sind Themen definiert, bei der sie nicht weiterleitet, wo sie dann antwortet. Und wenn eine Weiterleitung nicht funktioniert, was natürlich auch vorkommt im Daily Business, das wird sehr, sehr oft vorkommen, dann, das merkt die KI auch, wenn eine Rufweiterleitung nicht funktioniert, dann fragt sie den Anrufer nochmal nach seinem Anliegen im Detail und seinen Kontaktdaten und schickt dann der Person, die nicht abgehoben hat, eine E-Mail. Das ist ein sehr häufiger Case bei Hausverwaltungen und der bringt super viel Entlastung rein. Und für Makler ist es tatsächlich so, dass die KI meistens mehr zur Terminvereinbarung genutzt wird. Weil die Terminvereinbarungen sind natürlich auch super repetitiv. Stellst etwas online, dann wirst du mit Anrufen zu bombardiert. Und es geht immer um dasselbe. Du hast die paar Basisfragen zum Objekt und dann machst du den Termin aus. Manchmal stellst du auch noch Gegenfragen direkt vorab beim Mieter, um dich mal zu qualifizieren. Kann das spannend sein oder nicht? Oder beim Makler muss nicht nur ein Mieter sein, kann auch natürlich ein normaler Käufer sein. Und darauf kann die KI dann auch eingehen und macht dann einen Termin aus oder auch nicht. Also die KI kann dann auch zum Beispiel sagen, ah hoppla, du verdienst also unter X im Monat, das geht leider nicht, weil das zum Beispiel von Haus aus ausgeschlossen wird. Genau.
Also da ist dann die CRM-Anbindung wichtig. Wie viel Prozent eurer Kunden haben so eine Anbindung an so ein CRM- oder ERP-System im Hintergrund?
20%.
Das ist viel.
Das pushen wir aber auch gerade eben immer mehr, muss ich gestehen. Weil wir gemerkt haben, dass vor allem, also dass die viele unserer Kunden am Anfang jetzt im Moment noch ein bisschen mit der Activation bei uns Probleme haben. Das heißt, man kann mal super leicht reinstarten in Fonio, aber dass dann viele Unternehmen wie von Haus aus ins Arbeiten kommen, selbstständig, da scheitern dann viele, weil ehrlich gesagt noch es ist ein schöner Traum, den man sich im ersten Schritt einkauft. KI übernimmt jetzt all meine Anrufe. Aber dann, wenn man das Prompt selber macht, und das ist für mich auch nachvollziehbar, wenn du jetzt ein ganz normaler Geschäftsführer bist, der eigentlich nicht so viel Tech-Know-how hat, oder den Customer Success oder Support von irgendwo übernimmst und du hast nicht diesen technischen Background, dann kann das überfordernd sein mit einem Prompt. Und deswegen schauen wir, dass wir da jetzt auch mehr unseren Kunden, dass wir die mehr an der Hand nehmen. Und das führt dazu, dass wir jetzt auch immer höhere Activation Rates haben. Und das zeigt sich dann recht schnell auch, wie viele Leute dann Anbindungen eben an ihr CRM, ERP etc. haben. Genau.
Ja, das ist dann natürlich dann auch da, wo es dann auch richtig Spaß macht, dass du dann auch den Live-Datenbezug hast, dass du dann auch die Adressdatensätze anreicherst mit den Transkripten und so weiter. Also das macht aus eurer Sicht Sinn und es macht auch aus Sicht der Kunden Sinn, den Weg zu gehen.
Ganz genau, so ist es.
Wir hatten ja eben auch mal kurz über das Thema Tech-Stack gesprochen. Du hast auch gesagt, ja, der Einstieg ist easy. Wie sieht eure Technologieplattform aus? Was setzt ihr ein? Was kombiniert ihr da? Und wie das Ergebnis aussieht, haben wir eben gehört. Aber was passiert da technologisch dahinter?
Wir bauen einen sogenannten Orchestration Layer im Hintergrund. Das bedeutet, dass wir sind in Wahrheit eine Infrastrukturfirma. Wir haben zwar dieses nette Frontend, wo man sich alles selbstständig einstellen kann, aber in Wahrheit sind wir eine Infrastrukturfirma. Das heißt, du kannst dir den Prozess, der im Hintergrund bei so einer Telefon-KI folgendermaßen vorstellen. Und zwar, wir stellen quasi eine Telekom-Verbindung her. Du sagst etwas. Dein gesprochenes Wort transkribieren wir. Dann generieren wir darauf eine Antwort mit deinen Informationen, aber auch ganz allgemeinen Informationen. Also es sind sehr feintuned Antworten. Triggern währenddessen auch eine Aktion, zum Beispiel eben Zugriff auf den CM, Terminkalender etc. Generieren zeitgleich auch zusätzlich zu dieser Antwort dann eine Stimmkomponente, die sich sehr, sehr natürlich anhört. Und dann versenden wir quasi dieses gesprochene Wort, das sich sehr natürlich anhört, wieder über unseren Telekom-Kanal zurück. Und die Kunst ist, dass das Ganze in einer Sekunde passiert oder weniger. Und wir nutzen nämlich zum Beispiel, das Modell kommt nicht von uns, das kommt, Stand heute nutzen wir von OpenAI ein Modell. Da sind wir aber grundsätzlich agnostisch. Wir sind bei all unseren Subanbietern agnostisch, weil wir uns, wie gesagt, als Infrastruktur-Layer sehen. Und unser Wertversprechen an unsere Kunden ist, dass wir immer die besten Stimmen nutzen, immer das beste Modell etc. Das heißt, wenn in 2 Wochen Google besser wird, bauen wir Google ein. Stand heute hat 11 Labs sehr gute Stimmen, aber es tun sich gerade eben auch sehr viele andere Player im Markt auf, die denen gerade eben viel Konkurrenz machen. Das können wir auch von heute auf morgen ändern. Und das ist meiner Meinung nach auch die einzige Herangehensweise, wie man als KI-Firma langfristig funktionieren kann, indem man akzeptiert, wo man gut ist und wo man eigentlich nicht in den Wettbewerb mit einsteigen will. Und so funktioniert also unser Orchestration Layer im Hintergrund.
Das heißt, ihr orchestriert diese unterschiedlichen Anbieter, wo ihr sagt, das sind die besten ihres Genres. Ihr orchestriert die für die Kunden und bietet die auf einer Plattform zum Plug and Play an. Also ich habe das jetzt zum Beispiel bei der Stimme gesehen. Ne? Da kann ich den Anbieter 11 Labs auswählen, oder ihr habt da alternativ, bietet ihr auch OpenAI für die Stimme an. Und dann kann ich mir die Stimme auswählen aus weiblichen und männlichen Stimmen, aus deutschen Stimmen und multilingualen Stimmen, die dann zu meinem Anwendungsfall am besten passen. Und
genau so ist es.
Wenn dann noch Kaiser Labs auf die besten Stimmen zukünftig entwickelt, dann bietet ihr einen weiteren Tab an. Muss ich mir das so vorstellen?
Genau so ist es. Man muss aber dazu sagen, das sind zwei Kerntechnologien, die wir nutzen. Gleichzeitig bauen wir zusätzlich zu unserer Infrastruktur, die das irrsinnig schnell macht, natürlich auch im Hintergrund auch sehr viel Software. Also ChatGPT weiß ja zum Beispiel nicht, wie man telefoniert. Die klassischen Stimmen von 11 Labs sind auch irrsinnig schlecht in meinem Telefonat und nicht emotional. Das heißt, wir müssen da noch sehr, sehr viel drüber legen. Und es ist noch recht viel Hintergrundarbeit dahinter. Wir sind zum Beispiel jetzt die erste Firma der Welt, die es geschafft hat, auf Deutsch E-Mail-Adressen halbwegs verlässlich zu verstehen. Das sind so grundlegende Arbeiten, die dann darüber hinausgehen. Trotzdem will ich hier ganz transparent sein, dass wir nicht jeden einzelnen Punkt in dieser Wertschöpfungskette selbstständig machen. Wäre auch extrem blöd von uns, und dann wird niemand bei uns Kunde werden, weil das will man nicht. Also dass wir werden niemals OpenAI auf der Modellebene schlagen, und wir werden auch nicht die 11 Labs oder andere Anbieter auf der Stimmebene schlagen. Genau.
Ja, deswegen hast du vielleicht auch eben gegrinst, als ich meine E-Mail-Adresse da reingesprochen habe, und hast dich gefreut, dass das Ergebnis dann auch gepasst hat. Also bei meinen Tests war das tatsächlich auch so, dass die E-Mail-Adresse echt akkurat übernommen wurde.
Du ahnst gar nicht, wie groß das ist. Es gibt, also ich sag bewusst, auf Deutsch sind wir die einzigen weltweit, die es gerade eben reliable haben. Aber es kann sogar sein, dass es allgemein weltweit gerade eben so ist. Es gibt nämlich nicht viele relevante Player in dem Bereich. Es gibt eine Handvoll von Konkurrenten, die da mitmischen. Und im Moment ist das ein riesiger Punkt, dass wir kriegen ja eben ganz viele Kunden dazu, wegen so einem simplen Feature zum Beispiel, dass man bei uns E-Mails versteht. Weil zum Beispiel, klar, bei Immo ist eine Sache, aber bei noch ein viel größeres, weil bei Immo könntest du auch noch durchkommen, mehr mit Nachname, Adresse etc. Aber zum Beispiel alle E-Commerce-Cases brauchen eine E-Mail-Adresse. Und das macht ein Riesenspektrum auf an Use-Cases. Das macht gerade deswegen sehr, sehr viel Spaß.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das, also neben der Stimme würde ich jetzt sagen, das Zweitwichtigste ist, dass sich nicht nur die Stimme natürlich anhört, sondern dass man auch so einen Flow hat, ja. Also dass man jetzt nicht irgendwie 2, 3, 4, 5 Sekunden wartet, bis da eine Antwort kommt. Die sogenannte Latenzzeit ist das ja, ne? Also die Zeit, die es braucht, um zu reagieren auf eine Aussage des Anrufers. Wo steht ihr da im Vergleich, und was sind da die Herausforderungen?
Es ist super, dass du sagst, es ist die wichtigste KPI. Im Bereich Telefon-KI. Latenz ist alles, damit steht's und fällt's. Aktuell ist es so, dass wir on average haben wir eine Latenzzeit von 1 bis 1,5 Sekunden während des Gesprächs. Da bin ich jetzt ganz transparent. Also alle Anbieter tendieren dazu immer, sich ganz wilde Zeiten auf die Website zu schreiben, und ich nehme mich davon nicht aus, haben wir auch schon gemacht, dass sie sagen, wir sind auf 800 Millisekunden unten, aber jetzt mal ganz realistisch, wir sind so im Durchschnitt bei 1 bis 1,5 Sekunden Antwortzeit, das ist schon sehr, sehr, sehr gut, das ist gerade wirklich top-notch, ist aber meiner Meinung nach immer nicht perfekt. Perfekt sind wir ab so 500 Millisekunden, weil dann ist es wirklich wie ein normales Gespräch. Aber es gibt noch mittlerweile eine zweite Komponente, an der wir ganz intensiv arbeiten, die über die Latenz hinausgeht. Und das ist, dass wir mittlerweile auch Modelle im Hintergrund am Laufen haben, wo wir antizipieren, was du sagen wirst. Weil bis vor kurzem war es so, dass unsere Telefon-KI so gelaufen ist, dass immer, wenn du aufhörst zu sprechen, antwortet die KI. was sehr nervig ist eigentlich, wenn du mal eine Denkpause drinnen hast. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Denkpause gemacht habe, dann war es für dich klar, dass ich jetzt weiterrede. Du hast mich nicht unterbrochen, aber die KI hätte mich unterbrochen. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber im Gespräch, vor allem wenn du dann ein längeres Gespräch, das Mehrwert hat, führst, sehr, sehr nervig werden und wo dann Anrufer eigentlich nicht mit der KI reden wollen. Und das bauen wir auch gerade eben ganz stark im Hintergrund, dass wir quasi die ganze Zeit kalkulieren, wird der Anrufer weiterreden oder nicht? Genau.
Wahrscheinlichkeiten werden da wahrscheinlich kalkuliert, oder?
Ja. Viele Wahrscheinlichkeiten, ja.
Das sind eure Maßnahmen quasi, um die Latenzzeit runterzubekommen, ja? Also um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, wie hat er jetzt ausgelabert oder eben nicht, ja? Wird er weitersprechen?
Das ist ein Teil davon, aber der andere Teil, ich muss gestehen, dafür ist mein technisches Know-how zu schwach. Der andere Part ist wirklich Infrastrukturarbeit. Also da geht es wirklich darum, wie schnell kannst du, wir haben unser Hauptserver ist in Nürnberg, unser LLM hosten wir lokal in Schweden. Da geht es darum, wie schnell kannst du Daten hin und her schicken. Und ich muss gestehen, ich kann ja nicht erklären, wie unser Tech-Team das macht, aber wir sind drin gut.
DSGVO-Konformität haben wir auch drüber gesprochen. Du hast jetzt Hosting in Nürnberg angesprochen. Ich vermute, es ist dann Hetzner, wo ihr das betreibt.
Ja, klar. Ja.
Und ist dann auch in Schweden, hast du gerade gesagt, das LLM. Das heißt, das ist alles innerhalb von Europa. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bank wäre und bei euch Kunden werden wollen würde, dann sind die Chancen auch gut, dass mein Compliance Officer mir grünes Licht gibt und der DSB und der ISB.
Yes. Wir haben tatsächlich mittlerweile, ich wollte nie an Enterprises verkaufen. Ich hasse Enterprises. Okay.
Also ist jetzt kein guter Moment, das zu sagen.
Yeah, nein, ich hasse Enterprise Sales. 17 Zyklen, 1,5 Jahre Verkaufsdauer. Und ich wollte eigentlich bei Fonio nur an KMUs verkaufen, weil das so schöne kurze Sales-Zyklen. Jetzt ist es allerdings so, dass wir vor allem seit Neujahr irrsinnig viel Enterprise Inbound kriegen, wo wir zu Ausschreibungen eingeladen werden oder teilweise auch direkt einen Auftrag kriegen und sagen, wir wollen das. Und jetzt nehmen wir uns dem Thema auch an. Also wir sind DSGVO-konform. Man kann auf unserer Website ein AVV etc. sich runterladen. Das ist alles sauber. Und wir lassen uns jetzt natürlich auch noch ISO zertifizieren. Das sind wir in den nächsten Monaten durch. Machen wir jetzt auch noch einen SSO, dass das auch noch, und dann sind wir eigentlich Enterprise Grade ready. Und haben auch aber jetzt schon, und da bin ich eigentlich ziemlich überrascht und happy, von einige der namhaftesten und größten Unternehmen im Dachraum haben gerade einen Piloten mit uns. Große Automobilhersteller, große Versicherungen, große Telekomunternehmen und so weiter und so fort. Wobei ein Pilot ist, nicht? Also das ist mal eher Spielerei, aber das macht gerade richtig, also ich glaube, da wird einiges auch daraus entstehen, bin da guter Dinge. Und abschließend zum Datenschutz, weil mir Transparenz ganz wichtig ist, haben wir mit Fonio einen, glaube ich, recht eleganten Weg gefunden, wie wir DSGVO-konform sein können, aber auch international kompetitiv. Und zwar ist unser Ansatz folgender: Alle sensiblen Daten, das sind in dem Fall zum Beispiel die Transkripte, speichern wir auf unseren Hetzner-Servern. Viel mehr compliant kann man nicht mehr sein. Das ist kein Hyperscaler, das sind quasi alles lokale Server.
Echtes Blech in Nürnberg, ja?
Echtes Blech. dort landen die sensiblen Daten. Dann, wir sind eine österreichische Firma, aber wir werden noch immer mehr Services einbauen und die nicht compliant sind und den Standort außerhalb von Europa haben und das aber klar kennzeichnen. Weil wenn wir quasi weltweit den besten Service in X haben, dann will ich den in Fonio einbauen. Wenn wir zum Beispiel weltweit die besten Stimmen von einem Anbieter haben, mache ich die einbauen und Kunden die Möglichkeit geben, damit zu arbeiten, bevor sie allgemein den ganzen Service aus den USA oder aus China beziehen. Und für uns ist nur wichtig, dass wir mal alles ganz transparent labeln. Das heißt, das steht einerseits auf unserer Plattform, aber auch im AVV. Und das ist so ein Vorgehen, glaube ich, das recht fair ist für alle Beteiligten. Weil wir haben ganz transparent einige Kunden, die das dann auch nutzen. Aber andere, die bewusst sagen, nein, ich brauche nicht das beste Modell. Ich mag, dass das super compliant ist alles und alles bei uns in Europa bleibt. Genau. Mhm.
Eben als wir über Latenz und Tech-Stack gesprochen haben, ich kann meinen CRM natürlich direkt über eine Schnittstelle anbinden. Ja, das wird aber vielleicht nicht jeder machen können, weil er das technologische Know-how nicht hat oder die Anbindung einfach auch zu aufwendig ist. Ich kann ja auch alternativ über Konnektoren agieren, ne, wie Zapier, N8N, Make. Macht das einen Unterschied dann in der Latenz, in der Reaktionsgeschwindigkeit? Und wie könnt ihr das irgendwie quantifizieren?
Also grundsätzlich, ich liebe N8N, Make, Zapier, richtig coole Tools. Man könnte sich auch den ganzen Service von uns über N8N oder Make, Zapier etc. bauen. Man wird sich dann nur sehr wundern, warum die Latenz eben bei 5 bis 8 Sekunden liegt. Also da mag man dann kein Gespräch mehr führen mit der KI. Wie gesagt, es ist irrsinnig viel Infrastrukturarbeit. Das kann man sich nicht so schnell zusammenstöpseln. Also wir haben immer wieder, dass Kunden zu uns sagen, ja, wir wollten euch ja gar nicht am Anfang nutzen, weil ihr wart uns zu teuer. Dann haben wir uns quasi selber mal ein OpenAI-Chat mit 11 Labs verbunden und Twilio für Telekom, haben da mal ein paar Tage reingesteckt in Arbeit, haben das live geschaltet und haben wir gemerkt, das ist aber langsam, das ist langsam und wackelig. Also ja, der Theorie nach ist möglich. Vielleicht wird das auch in Zukunft eine viable Variante. Stand heute macht es keinen Sinn. Es macht allerdings Sinn, innerhalb von Fonio zum Beispiel N8N Automations drinnen zu haben.
Mhm. So meinte ich es tatsächlich gerade auch, ja.
Ach so, okay.
Das wäre trotzdem interessant. Die Alternative ist ja, ich nehme die ganzen Komponenten, cut the middleman, Fonio out, ja, und mache es selber, ja. Aber da hast du ja gerade eine Antwort drauf gegeben. Aber wenn ich jetzt mit Fonio mein CRM über N8N oder Make oder Zapier anbinden kann, wie sind da eure Erfahrungen mit?
Alles super easy. Das läuft bei uns alles per Webhook. Das heißt, der Start ist immer ein Webhook quasi. Und dann lädst du wir haben dafür auch Vorlagen innerhalb von Fonio, wie das easy geht. Die KI kann einerseits vor dem Call ein API-Request machen.
Ist ja auch interessant, ne? Also check mal bitte die Daten von der Adresse A, zieh dir die rein und die Objektdaten und dann.
Ja, nee, dafür, das kann sie sowieso, aber mit vor dem Call meine ich, wir erkennen, das hat eigentlich nur einen einzigen Use Case. Wir sehen die Rufnummer des Anrufers. Und wenn du deine Datenbank damit connectest, können wir einen Abgleich damit reinmachen. Wenn dieser Abgleich positiv ist, dann können wir der KI von Haus aus Kontext für das Gespräch mitgeben. Das kann was ganz was Simples sein, wie zum Beispiel, dass die KI den Anrufer einfach mit Vornamen anspricht. Kann auch viel komplexer werden, dass die KI dann weiß, eben was für eine Immobilie der Anrufer besitzt oder ob das ein guter oder schlechter Kunde ist oder überhaupt Kunde. Dann kann sie während des Gesprächs API-Requests machen. Das ist wie das Besagte, dass sie auf wie ich dann einen Bestellstatus abruft oder einen Vertrag abruft während des Gesprächs anhand der Kundeninfos, die der Kunde sagt. Also wie das normalerweise funktioniert ist, man lässt die KI dann vom Anrufer einfach Dinge erfragen, wie es ein Mensch auch machen würde. Ja, wie heißt denn ihr Nachname und wie ist ihre Kundennummer? Und anhand dessen passiert dann ein API-Request in eine Datenbank rein. Wenn dieser Abgleich positiv ist, kriegt die KI dann Zugriff auf bestimmte Daten und die darf sie dann zurückgeben. Das ist die Logik dahinter sozusagen. Und dann im Nachgang gibt es dann eben auch noch die Möglichkeit auf API-Requests und ergo N8N und Makeflows und da nutzen es die meisten. Das ist, dass du anhand der Transkripte irgendwas abfeuerst. Zum Beispiel, Stand heute haben wir noch keine native WhatsApp-Integration, das kommt bald. Viele Kunden lassen sich dann, wenn das Gespräch in eine bestimmte Richtung gegangen ist, eine WhatsApp-Nachricht senden oder den Anrufer eine WhatsApp-Nachricht senden. Und da ist der N8N-Flow so quasi, das rohe Transkript von Fonio ist der Start des Workflows. Per Webhook. Step 2 ist, man macht sich dann zum Beispiel ein ChatGPT-Prompt, wo man dieses rohe Transkript optimiert. Und Schritt 3 ist, dass man dann per WhatsApp eine Nachricht versendet. Und jetzt habe ich ziemlich ausgeholt, aber ja, es ist viel möglich. Unsere Kunden bauen da in dem Bereich auch sehr, sehr viel.
Und wenn ich da selber nicht mitbauen kann, unterstützt ihr dann dort auch mit oder habt ihr da ein Partnernetzwerk?
Grundsätzlich ist es so, dass wir immer da sind. Und unterstützen auch auf einer Support-Ebene. Setups machen wir ehrlich gesagt eher selten. Wir probieren es immer an unsere Partner weiterzugeben. Wir haben Stand heute über 200 Partnerunternehmen, die unseren Kunden dabei helfen, Setups zu machen. Also eigentlich unproportional viele Partner zu unseren 1200 Kunden. Aber es liegt daran, dass auch gerade eben ganz viele Unternehmen in dem Bereich aufkommen. Also einerseits KI-Agenturen, aber wir partnern auch mit vielen Callcentern, die einfach gerade eben verstehen, dass sich ihr Geschäftsmodell verändern wird und dass sie sich eben auf diese Art der Kommunikation fokussieren müssen. Genau. Und deswegen probieren wir eben das immer über Partner abzuwickeln, die wir schulen. Wenn das der Kunde aber nicht will, dann machen wir auch selbstständig die Setups. Genau.
Wie hoch ist denn die Akzeptanz für so Telefon-KI-Anrufe, sowohl bei den Angerufenen als auch bei den Mitarbeitern? Also was erlebt ihr da?
Wir haben im Moment eine durchschnittliche Akzeptanzquote von 72% bei Telefonaten, quasi quer durch alle Anrufe hindurch.
Also das ist 28% ist dann der Opt-out, ich will das nicht, ja?
Ich will das nicht, oder ehrlich gesagt, die meisten legen einfach auf. Ja. Mhm. Das variiert ein bisschen branchenabhängig. Das heißt, wir haben zum Beispiel Branchen, wo die Akzeptanzrate sehr, sehr hoch ist. Das ist zum Beispiel bei Ärzten, ist damit die absolut höchste Akzeptanzrate, weil Ärzte unglaublich schwer zu erreichen sind. Und da akzeptieren die Leute, dass sie auch mit einer KI reden. Da sind wir über der 90%-Marke. Dann gibt es aber auch Branchen, wo es weniger ist. Das ist dann, wenn zum Beispiel Unternehmen, wo man sich erwartet, dass die erreichbar sind, Phonio nutzen, wie zum Beispiel am schlechtesten haben wir ehrlich gesagt die Akzeptanz bei Firmen, die zum Beispiel Werbeagenturen sind und die dann einfach sagen, wir kriegen so viele Anrufe von Kunden rein, die wir aber eben nicht abheben können oder wollen, die soll man mit der KI quatschen und da ist die Akzeptanz ganz schlecht, da ist die um die 50% nur. Aber so Benchmark ist gerade eben bei uns 72%.
Ist ja auf jeden Fall eine ordentliche Akzeptanz. Also finde ich jetzt einen überraschend hohen Wert.
Ja, zum Glück.
Ja, Inbound, Outbound.
Ja.
Wie sind da eure Erfahrungen? Also mit Outbound meine ich jetzt erstmal warmen Outbound, ja? Also keine Ahnung, ich hinterlasse mein Lead, wie jetzt bei unserem Eingangstest, wo ich das abgespielt habe, und ich bekomme dann einen Rückruf sofort von der KI.
Wir haben jetzt eigentlich schon sehr viel über Inbound geredet, das ist auch unser Haupt-Use-Case. Also ich habe jetzt leider gerade eben keine Zahlen dazu, aber ich würde schätzen, dass 95% unserer Kunden Inbound-Kunden sind. Outbound, darauf gehe ich jetzt ein bisschen mehr ein, nutzen unsere Kunden meistens Phonio-Trigger-basiert. Das heißt, es funktioniert so, dass man einen KI-Assistenten dann, um einen Outbound-Anruf zu starten, per API-Request anspielt. Das heißt, man kann bei Phonio auf einen Klick einen API-Key erstellen lassen und immer, wenn man den anspielt, mit einer Rufnummer, wird die in Echtzeit angerufen. Und das eignet sich hervorragend dafür, dass man sich die von dir davor genannten Workflows bauen kann. Das heißt, es kommt zum Beispiel ein Lead über meine Website rein oder über eine Werbung oder was auch immer. Und ich baue mir einen N8N-Flow von meiner Website, sagen wir Webflow, dass jedes Mal, wenn das eingetragen wird, dann übertrage ich mit N8N diesen Lead an Phonio und Phonio ruft an. Und das Coole ist, dass die Rufnummer ist immer der Basisdatensatz, damit das funktioniert. Aber man kann auch Variablen mitgeben. Und das ist besonders an Outbound, kann man diese Variablen auch in den Startsatz von der KI reinschreiben. Also Hallo Vorname, wie kann ich dir helfen zum Beispiel. Und dann wird die KI sofort den Anrufer mit Vornamen ansprechen, was dann natürlich auch nochmal die Akzeptanz erhöht. Und so funktioniert Outbound. Die Haupt-Use-Cases sind dafür Lead-Qualifizierung. Also es ist tatsächlich im Immobilienbereich ein super großer Use-Case. Du trägst dich irgendwo ein, die KI ruft sofort an und qualifiziert dich und macht mit dir einen Termin aus. Das ist natürlich der sexyste Use-Case, dass du dann sofort mit deinem Kalender verbindest. Gleichzeitig nutzen auch einige die KI für Reminder-Telefonate. Das heißt, wir sind jetzt zum Beispiel 24 Stunden vor der Besichtigung und ich habe einen Trigger in meinem CRM eingestellt, dass wenn Status 24 Stunden vor Besichtigung, dann API-Request an Phonio. KI ruft an und sagt, hi, nur kurz zur Erinnerung, wir haben morgen einen Termin, kannst du ihn eh wahrnehmen. Und falls der Anrufer Nein sagt, dann wird er automatisch storniert zum Beispiel. Genau. Das sind da so Use Cases, die wir haben.
Und wie sehen da die Akzeptanzraten bei den Kunden für aus? Wahrscheinlich ein bisschen niedriger, würde ich jetzt schätzen. Aber
ich muss gestehen, ich habe gerade eben keine Daten dafür. Ich müsste jetzt gerade eben lügen. Ich weiß es gerade eben nicht.
Wenn du sie findest, gerne nachliefern, dann packen wir sie in die Shownotes, ja?
Machen wir so. Ist ein Deal.
Und welche Szenarien werden da bei euren Kunden mit bedient? Jetzt mit solchen Outbound-Telefonaten, habt ihr da auch irgendwelche Praxisfälle, die dir einfallen?
Also ich habe jetzt eh schon zwei genannt. Weitere sind Bewerberqualifizierungen.
Im Personalbereich?
Ja. Also für Jobs, wo sehr, sehr viele Bewerbungen reinkommen. Die KI trifft nicht die Entscheidung. Ich erfinde jetzt etwas. Das ist vor allem im Blue-Collar-Bereich der Fall. Man schreibt eine Jobausschreibung für einen Baggerfahrer aus. Und dann bewerben sich viele Baggerfahrer. Dann gibt es ein paar Basisfragen, die gefragt werden müssen. Und zum Beispiel die simpelste ist, hast du einen Führerschein? So. Wenn der Anrufer dann sagt, nein, ich dachte, es geht auch ohne auf einer Baustelle. Dann sagt die KI, sorry, geht leider nicht. Und wenn der Anrufer aber diese fünf Basisfragen richtig beantwortet, oder was ist richtig, einfach in dem Spektrum, die als notwendig für den Beruf definiert wurden, dann greift die KI zum Beispiel wieder direkt auf den Terminkalender von HR zu oder sagt dem Anrufer, super, danke dir, es wird sich bald jemand melden und gibt HR eine Notification. Das ist ein Case. Dann ist noch ein Case, Zahlungserinnerungen. Wenn jemand quasi seine Rechnungen nicht begleicht, dass die KI dann beginnt anzurufen. Hier kann man auch super dann die Taktung einstellen, dass man sagt, ja gut, der kriegt heute Anruf, der kriegt dann in zwei Tagen noch einmal und so weiter und so fort. Also es gibt eigentlich unendlich viele Use Cases dafür. Man muss nur den richtigen Trigger finden und die KI kann man hier einstellen, wie man will.
Mhm. Wo siehst du denn Grenzen für eure KI dieses Jahr noch? Und vielleicht sprechen wir dann gleich nochmal über die, wo das Ganze hinmarschieren wird.
Ich würde das eigentlich gern verbinden. Diese Frage.
Ja, let's go.
Schau, ich sehe es so. Wir sind jetzt mit Fonio recht bald Feature Complete für einen KI-Telefonassistenten. Es wird jetzt noch so einen Monat dauern, dann haben wir alle Features durch, die man braucht in dem Spektrum. Für uns ist das letzte große Thema zum Beispiel ein SIP-Trunk, dass man keine Nummer mehr von uns kaufen muss, sondern dass man das selbstständig hosten kann über eine Telefonanlage oder dass man selber sich Nummern irgendwo kauft. Und dann sind es Spielereien. Die werden wir, das ist ein Projekt in die Unendlichkeit, wir werden immer besser werden. Aber für mich ist der nächste Schritt und das ist auch die Zukunft folgender, dass die KI wird dann weitgehend akzeptiert werden, wenn sie Edge Cases bearbeiten kann. Das habe ich eh schon am Anfang unseres Gesprächs mal erwähnt. Es müssen einfach enorm viele Daten der KI zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ehrlich gesagt anstrengend. Also du hast es selber schon erlebt, so ein Prompt zu schreiben, das ist mal in einer Stunde gemacht. Aber nach einer Stunde Prompten kann die KI dir mal eigentlich überraschend viele Anrufe schon abnehmen. Die kann dir im Best Case schon 50% deiner Anrufe abnehmen. Das ist super. Trotzdem die anderen 50 musst du selber noch übernehmen. Je mehr Infos du der KI gibst, desto besser wird diese Statistik mit der Zeit. Richtig cool wird's aber, wenn du eigentlich gar nicht mehr rangehen musst. Damit das aber erreicht wird, musst du wirklich sehr, 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 sehr viele Infos in die Plattform einfügen. Und deswegen, und das ist jetzt die Antwort auf deine zweite Frage, sehe ich persönlich die Zukunft allgemein bei Fonio darin, dass wir zur zentralen Schnittstelle zwischen einem Unternehmen und der Außenwelt im Bereich der Kommunikation werden wollen. Weil nur dann zahlt es sich aus, dass du ganz viele Infos bei uns in die Plattform reinlegst. Das heißt, wir übernehmen deine Telefonate, wir machen aber auch deine E-Mails, wir machen dein Chatbot, wir machen dein WhatsApp, wir machen dein Instagram. Alles. KI weiß auch immer, kann das verknüpfen, wer dann dir auf WhatsApp geschrieben hat und wer dich angerufen hat und wer dir ge-E-Mailt hat. Und quasi einfach wie ein Mensch, wie quasi deine eigene große Intelligenz in deinem Unternehmen. Und es wird sich allerdings erst auszahlen für dich als Unternehmen, dass du dir die Arbeit machst, so viele Infos dann der KI zu geben, dass sie immer up to date ist, wenn sie noch mehr Value für dich delivert. Und deswegen wird das für mich so Hand in Hand gehen, ehrlich gesagt, in der Zukunft. Je mehr die KI kann, desto mehr werden Unternehmen auch bereit sein, diesen Setup-Aufwand einzugehen, weil es ist ein enormer Setup-Aufwand, diese Daten dort reinzubringen. Das ist meine Antwort.
Ja, also hängt natürlich auch so ein bisschen natürlich an den Tickets dran. Ne? Also jetzt zum Beispiel bei den Maklern, da zahlt sich einfach unglaublich aus, sehr zeitnah schnell zu reagieren auf so Leads, die reinkommen. Wir sehen einfach, dass die Conversion Rate massiv höher ist, wenn ich innerhalb der ersten 5 Minuten anrufe, und die geht dann einfach stündlich zurück. Das heißt, je besser ich darin bin, schnell Kontakt aufzunehmen und zu qualifizieren, umso mehr zahlt sich das für mich aus. Und wenn ich da mit meinen ersten Tests gute Ergebnisse produzieren kann, dann wird auch die Investitionsbereitschaft bei den Maklern da sein, meines Erachtens, in Prompts, die dann nicht nur 50% der Anwendungsfälle abfackeln können, sondern eben 99%, da eben auch hinzukommen. Ne? Weil für den ersten Prompt brauche ich vielleicht 1 Stunde, aber damit er dann eben auch die 99%, da fließen halt Tage, wenn nicht sogar Wochen rein. Ne? Also das ist halt abnehmender Grenznutzen, ne? Oder wie das dann im Studium heißt.
Ja, genau.
Ne, der Aufwand steigt einfach überproportional, um die nächsten Prozentmarke dann zu knacken. Ihr wollt zum Kommunikationslayer zwischen Unternehmen und der Außenwelt werden und habt jetzt quasi die Basisinfrastruktur. Feature Finish, sagst du, mit dem ZipTrunk nächsten Monat. Was bedeutet das? Was nehmt ihr euch dann als nächstes vor? Außerhalb der Basistelefonie-Geschichte? Wie ist so eure Perspektive bis Ende des Jahres? Was wollt ihr noch ergänzen?
Bis Ende des Jahres werden wir sehr wahrscheinlich ein Web-Widget haben. Das heißt, dass man anstatt eines Chatbots auf seiner Website mit der KI quatschen kann. Dann werden wir E-Mails übernommen haben und wir werden auch einen Chatbot haben. Weil das Schöne ist, dass eine Telefon-KI zu bauen, ist das Schwierigste im Bereich der Kommunikation. Wegen da, wie du schon gesagt hast, Latenzzeit. Alles muss immer irrsinnig schnell gehen. Bei einem Chatbot ist dir egal, ob der jetzt 5 Sekunden braucht zu antworten oder nicht. Und das heißt, wir haben eigentlich schon die gesamte Infrastruktur, die eigentlich schon fast übermäßig schnell ist für einen Chatbot, und wir transkribieren ja alles im Hintergrund und generieren Antworten. Das heißt, wir müssen eigentlich eher unser Produkt beginnen abzuspecken und haben dann auf einmal ein Chatbot ready. Also es ist so, es ist alles recht naheliegend gerade eben für uns, und das Jahr wird noch sehr, sehr viel kommen.
Was bei meinen Kunden, mit denen ich über Telefon-KI-Lösungen spreche, was die auch so ein Stück weit abhält, ist neben dem Aufwand und der technologischen Hürde so ein bisschen auch die Bedenken, eigenes Know-how, zum Beispiel bei der Einwandbehandlung, preiszugeben, ja, und damit letztendlich die KIs dieser Welt anzutrainieren. Und dann ist halt die Frage, okay, was ist denn eigentlich noch mein Know-how als Unternehmen, wenn ich alles den KIs dieser Welt bereitstelle? Was ist deine Antwort darauf?
Ganz grundsätzlich ist ja bei uns mal ein Unterschied zu zum Beispiel OpenAI. OpenAI nimmt deine Daten und arbeitet damit und lernt. Wir können nicht lernen. Das ist quasi der Nachteil oder Vorteil, je nachdem, wie man sieht, wenn man in der EU eine AI-Firma baut. Es ist sehr schwer, wenn man kein eigenes Modell hat, dass die KI lernt. Ergo, deine Daten bleiben immer bei dir. Das garantieren wir dir auch. Und wir werden jetzt zum Beispiel auch bald einen Zero-Retention-Mode einbauen. Das heißt, dass wir nicht mal mehr deine Gesprächsdaten mitspeichern. Trotzdem mache ich jetzt noch tiefer auf deine Antwort eingehen. Also schön, dass wir eine Checkbox drunter haben, aber es ist ja eine viel größere Frage. Ich glaube, man muss sich als Unternehmer einfach selber an der Nase nehmen. Die Zeiten ändern sich. Man muss sich fragen, was kann ich richtig gut und was ist wirklich replizierbar und was können mir andere nachmachen. Und ehrlich gesagt sind für mich runtergebrochen das Einzige, was in Zukunft nicht wirklich replizierbar ist, sind zwischenmenschliche Beziehungen und emotionales Verständnis. Dass ich ganz protective drauf schaue, wie mein Konzept ist beim Onboarding oder im Sales-Prozess und deswegen nicht KI verwende, das finde ich nicht smart, weil so besonders kann der Prozess gar nicht sein, ehrlich gesagt. Weil wenn dein Competitor ein bisschen einen schlechteren Prozess hat, aber durch KI 400 Mal so viele Calls führen kann wie du, wirst du trotzdem verlieren. Es sei denn, du bist 500 Mal so effizient wie der von Haus aus. Aber das wird sich nicht ausgehen, nur weil du ein bisschen ein besseres Konzept hast. Das heißt, da muss man sich selber an der Nase nehmen und eigentlich die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Ich glaube, der Shift wird eigentlich immer mehr in das Zwischenmenschliche gehen und dass die menschlichen Beziehungen viel wichtiger sind. Und alles, was hochrepetitiv ist, heute schon, egal wie gut dieser Prozess ist und wie besonders das Konzept ist, das würde ich abschreiben und akzeptieren, dass das nicht mehr dein USP sein wird.
Würde ich 100% so unterschreiben. Das heißt, in der technologischen Weiterentwicklung, wir haben ja gerade massive Innovationssprünge. Also es ist ja wirklich irre, ne? Du bist ja noch viel näher dran. Du bekommst ja die Geschwindigkeit auch nochmal stärker mit. Wir hatten das eingangs auch, dass du gesagt hast, also die Aktivierungsrate bei euren Kunden, ne? Da ist noch Luft nach oben, ne? Und das wird ja weitergehen, je größer eure Plattform wird und je schneller die Innovation fortschreitet, umso größer wird die Herausforderung, die Kunden mitzunehmen und aktiviert zu bekommen bei einem Produkt oder bei 1000 Produkten, die ihr zukünftig habt. Wie macht ihr das?
Das ist eine super wichtige Frage. Über sehr viele Partner. Das heißt, wir schulen unsere Partner, wie sie gut Onboardings machen. Und viele UX. Das heißt, was wir jetzt gerade eben auch entwickeln, ist tatsächlich eine eigene KI, die dann wiederum dir das Prompt schreibt. So absurd sich das anhört, damit du in sehr einfacher Sprache sagst, was du haben willst, und die KI formuliert dir das dann in einer intensiven Art aus. Das ist zum Beispiel nur, sind zwei Ansätze, die wir fahren, aber wir haben noch viel, viel mehr. Ich mag ehrlich gesagt auch nicht alle davon verraten, weil wir haben doch ein paar sehr, sehr gute Ansätze.
Ich habe auch einige eurer Prompt-Vorlagen tatsächlich auch ausprobiert. Also um zu starten, ist das sicherlich auch ein gutes Hilfsmittel. Aber ich bin dann tatsächlich auch so vorgegangen, dass ich für meinen Use Case, den wir beim Einspieler gehört haben, da habe ich auch ChatGPT zur Hilfe genommen. Hab gesagt, hier, das möchte ich gerne lösen mit meinem selbstgebauten Assistenten. Und was ist dein Vorschlag, wie ein Prompt dafür aussehen könnte? Und hab dann laufend optimiert. Also ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, ne?
Der Part ist überhaupt keine Raketenwissenschaft. Und das ist eigentlich, haben wir uns dafür viel zu lange Zeit gelassen, dass wir es einbauen. Es kommt jetzt bald.
Wie siehst du das, wo die KI dann noch hinmarschiert? Beratungsgespräche tatsächlich auch führen? Hältst du das für ein realistisches Zukunftsszenario? Eine Revolut geht jetzt die Tage, sind in der Presse mit einem eigenen KI-Finanzberater. Wenn man das hört, was heute möglich ist, sieht das ja auch nicht nach einem riesen Vorsprung aus. Aber wird das Standard werden? Was ist deine Prognose?
Ich sehe das so, für alle transaktionalen Gespräche ist es irrsinnig angenehm, mit einer KI zu reden, nicht? Weil die KI gibt dir genau die Antwort, die du haben willst, wenn sie die Informationen dafür hat. Und das wird kommen in der Zukunft. Ich denke aber nicht, dass das Unternehmen klug ist, dann zum Beispiel wichtige Verkaufsgespräche oder Gespräche mit wichtigen Kunden über eine KI abzuwickeln, sondern dass da die menschliche Komponente einfach noch einen sehr hohen Return of Invest quasi hat. Ergo, wieder dieselbe Antwort wie davor. Alles, was hochrepetitiv ist und transaktional, das wird eine KI übernehmen. Wenn Beratungsgespräche für zum Beispiel einen Revolut-Case, ich muss gestehen, ich kenne gerade eben die PR-Story nicht, aber es hört sich absolut nachvollziehbar an. Die haben aber auch schon eine riesige Kundenmasse und wahrscheinlich sagen die einfach mal, ja, okay, unser Standardkunde, der kann dort anrufen, wenn er Basisfragen hat, und die KI quatscht mit dem. Und wenn jetzt aber ein wichtiger Geschäftskunde von Revolut anruft, dann würde mich das sehr...
Der wird durchgeroutet zum Private Banking.
Private Banking, und dann sitzt da irgendein giftiger Sales-Mitarbeiter am anderen Ende und gibt dann direkt nochmal ein Upsell oben drauf. Ja. Genau.
Was muss ich für Kosten kalkulieren, wenn ich mit Fonio zusammenarbeiten möchte?
Stand heute verlangen wir zwischen 25 und 35 Cent die Minute mit sekundengenauer Abrechnung. Das ist eigentlich wie eine Wertkarte. Man lädt bei uns immer wieder Guthaben auf und das wird dann abtelefoniert. Es gibt keine Bindung. Aber ich kann mal so viel vorwegnehmen. Wir werden jetzt einen ziemlich massiven Pricing-Change machen. Wir werden unsere Preise nochmal ordentlich runterfahren. Das wird sich auf all unsere Bestandskunden jetzt auswirken. Weil für uns klar ist, wir sind Stand heute marktführer im Dachraum. Aber wie schon am Anfang erwähnt, das wird sehr, sehr intensiv von der Konkurrenz her. Und wir wollen eigentlich die Ersten sein, diesen Preiskampf auf ein sehr arges Level heben. Und deswegen werden wir das bald machen. Ich sage jetzt noch keinen genauen Zeitpunkt, aber wir werden nochmal ordentlich unsere Kosten senken. Man muss aber auch nicht warten, bei uns zu kaufen. Also jeder, der es hört, wird es sofort kaufen, weil das wird dann sowieso übernommen.
Genau. Okay, das heißt auch, alle Bestandskunden profitieren dann von den radikalen Preiskürzungen, die ihr einführen werdet.
Ja. Das ist mir super wichtig, ja.
Also wenn du radikal sagst, oder ich habe es jetzt gesagt, reden wir dann über 20%, reden wir eher über 40, 50% oder sogar noch mehr? Wohin entwickelt sich das?
Über 50%.
Über 50%, okay. Das heißt, auch große Volumina lohnen sich dann, ja?
Die lohnen sich Stand heute sowieso schon. Also ich mag diese Rechnung irrsinnig ungern, weil das ist immer die Vergleich sozusagen Mensch gegen Maschine und zahlt sich aus, meine Mitarbeiter rauszuhauen. So. Und die wenigsten Unternehmer denken so, sondern meistens geht's darum, Mitarbeiter zu entlasten, damit die sich mal wieder auf andere Dinge fokussieren können, weil wenn du alle 10 Minuten einen Anruf kriegst und das reißt dich aus deiner Arbeit heraus, bist du unglaublich unproduktiv. So, aber die klassische Rechnung, die man eigentlich anstellt, ist, im Dachraum kostet dich ein Mitarbeiter mindestens 35 Euro Vollkosten die Stunde. Ein Mitarbeiter, wenn der Telefondienst macht, telefoniert die Stunde eine halbe Stunde maximal. Also du hast eine halbe Stunde Netto-Telefonie auf eine ganze Stunde Arbeitszeit. Das andere ist mitschreiben, dann wieder irgendwo anrufen, nachtragen, Pipi-Pause, was auch immer. Eine halbe Stunde ist Durchschnitt. Also das sind Zahlen, die wir von Enterprises haben. Kann auch sein, dass es bei KMUs noch ineffizienter ist. Ergo musst du, damit du auf eine Stunde Netto-Telefonie kommst, wenn das ein Mensch macht, ca. 70 Euro die Stunde rechnen. Weil du hast ja nur, die 35 Euro sind ja nur für eine halbe Stunde dann. So, jetzt hast du 70 Euro die Stunde. Wenn du jetzt deine KI hernimmst, bist du Stand heute bei ca. 15 Euro die Stunde. Klar ist die KI im Moment noch nicht so gut wie ein Mensch, aber das macht heute schon Sinn. Und für uns, wir bieten heute auch schon großen Kunden deutlich günstige Minutenpreise an, wenn die uns große Volumen abnehmen. Also wenn du einfach nur den direkten Vergleich hernimmst, macht sowieso schon Sinn, das zu machen.
Ja, wo muss ich unterschreiben? Ja, gibt's Sonderkonditionen für Immo-Kaiser-Podcast-Hörer, die du anbieten kannst?
Ja, let's do it. Den muss ich nachher noch erstellen, aber ich freestyle, wir machen Immo-Kaiser 50, alles zusammengeschrieben für 50 Euro Rabatt auf einen Erstkauf.
Sehr gut.
Wunderbar, danke. Ich muss das kurz aufschreiben. So.
mit der Rabattmarke auch wirkt, ja?
Ja, so.
Immo-Kaiser 50.
Yes.
Rabattcode. Sehr gut. Okay. Danke dir. Ja, Daniel, haben wir noch was vergessen?
Nee. Eigentlich nicht, es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wenn ich dann meine erste Wohnung gekauft habe, kann ich dann nochmal da sein und dir über meine Erfahrungen berichten, wie schlecht ich darin bin, Boden zu verlegen. Hat wirklich Spaß gemacht und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Fand ich auch, ja. Super spannendes Thema. Bevor du gehst, beziehungsweise auflegst, den Telefonhörer, würdest du uns noch verraten, welchen Gast du uns mir empfehlen kannst, mal in den Podcast einzuladen, der deinen Stuhl dann einnimmt?
Puh. Ich habe auf diese Frage ad hoc keine Antwort. Da muss ich passen. Irgendjemanden, der Good Vibes versprüht und spannend ist für 1,5 Stunden zum Zuhören.
Ich werde mir jemanden ausdenken, ja. Auf welche Firmen guckst du, wenn du dir KI anguckst? Was hast du neben OpenAI, was lohnt sich zu verfolgen?
Mistral für Europa und für Search finde ich Perplexity ist nicht spannend. Und ganz grundsätzlich ist aber mein Blick auf die KI-Welt ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich habe nicht die eine Firma in Fokus und das sollte meiner Meinung nach auch niemand haben, sondern man sollte sich so gut es geht über breite Medien informieren und am Laufen halten, was sich gerade eben in der KI-Welt tut. Weil das Verrückte ist der schnelle Wettkampf, der zwischen den Firmen stattfindet. Das heißt, OpenAI hat zum Beispiel eine riesig starke Brand, aber wenn du die Modelle im Detail anschaust, sind die eigentlich meistens sogar anderen Firmen unterlegen. Das findest du aber nur raus, wenn du dir das mal im Detail anschaust. Und dementsprechend würde ich mich nicht auf eigene Brands fokussieren, sondern mehr auf Vergleiche und am Ende des Tages auch so ein bisschen auf Datenhoheit, weil das wird schon relevant die nächsten Jahre, wem welche Daten gehören und was damit im Hintergrund passiert. Zum Beispiel bei OpenAI ist jetzt im Hintergrund für normale Nutzer ja auch, dass jetzt alle Daten am Ende des Tages auch von der US-Regierung ausgelesen werden können. was ja schon ein Riesenpunkt ist. Bei uns ist jetzt zum Glück nicht der Fall, wir das alles lokal hosten. Aber das ist eigentlich, muss man sich dann hinterfragen, will ich das machen, will ich das unterstützen? Ich mag jetzt keine politische Debatte losreißen, aber am Ende des Tages unterstützt man damit auch solche politischen Sachen, wie gerade in Amerika abgeht. Das verleiht irrsinnig viel Macht und ich glaube, dass KI auch in Zukunft ein irrsinnig großer Machttreiber sein wird. Also ich sag mal so, in dem Moment, das erste Land, das so eine Superintelligenz hat, wird sich deutlich leichter wahrscheinlich mit Kriegen tun. Deswegen, glaube ich, pushen gerade eben auch alle großen Länder dieser Welt irrsinnig dieses Thema. Also für uns Endnutzer oder auch Endfirmen ist es ein anderer Zugang, aber da ist auch ein großer Hebel drinnen. So, und jetzt bin ich extrem philosophisch geworden. Am Ende des Tages ist meine Antwort, einfach möglichst informiert bleiben, nicht auf Einzelne fokussieren, sondern schauen, dass man ein allgemeines Verständnis hat und weiß, was abgeht. So, danke dir.
Und in Deutschland, Österreich und der Schweiz, haben wir da überhaupt spannende KI-Unternehmen?
Fonio.
Die neben Fonio.
Schau, es gibt einige Fonios im Dachraum. Was mir gerade eben allerdings noch fehlt, ist tatsächlich ein relevanter Modellanbieter. Ich hoffe, da tut sich noch was. Und ich finde es persönlich auch nicht gut, dass am Ende des Tages Microsoft die ganzen Rechenzentren jetzt in Europa baut. Und ich finde es ein bisschen absurd, dass diese Entwicklung gerade eben von Regierungen verschlafen wird, weil damit macht man sich unglaublich abhängig von anderen Ländern. Nee, die große KI-Antwort haben wir gerade eben nicht. Fonio würde ja auch nicht funktionieren ohne Stand heute OpenAI. Wir könnten schon auf eine andere Firma wechseln, aber dann müssten wir auf Google oder DeepSeek oder was anderes wechseln. Mistral wird auch gehen. Deswegen habe ich gemeint, Mistral würde ich mir genauer anschauen, aber Mistral ist Stand heute nicht ganz so gut wie die anderen.
Ja. Mhm. Ja. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Super spannender Podcast zum sehr, sehr spannenden Thema. Und in 2 Wochen gibt es dann wieder einen neuen Podcast. Macht's gut, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.